Ja, wir hatten ein Thema voriges Mal, wo ich da war. Das kommt das nächste Mal, weil das passt sehr gut in die Serie hinein, die wir jetzt auch anfangen werden. Und Teil 2 in der Serie ist zugleich Teil 2 von dem Thema, das wir letztes Mal hatten. Somit wird es ein bisschen, wird es um einmal aufgeschoben. Aber das Thema, das wir heute haben, heißt Briefe an dich. Und das ist der Beginn von einer Serie, die wir jetzt haben werden jetzt in diesem kommenden Quartal bis zum Beginn der Sommerferien. Wer hat schon mal einen Brief bekommen? Echt? Dorothee, du hast noch nie einen Brief bekommen. Ach so. Ja, und wer freut sich, einen Brief bekommen zu haben? Das kommt darauf an, ob es mit Abmahnung beginnt oder ob es eher mit mein liebster Schatzi beginnt. Ja, das könnte schon ein bisschen den Unterschied ausmachen, ob man sich freut, den Brief aufzumachen. Ich habe diese vergangene Woche einen Brief von der Stadt Ulm bekommen und ich wusste, ich wurde da ein bisschen geblendet für eine Woche. Und ich wusste, dass ich vielleicht ja zu schnell gefahren bin und dann war das keine Freude, diesen Brief aufzumachen. Ja, da sieht man das Foto von sich selbst und so weiter, ist dann gar nicht so lustig. Aber dann gibt es andere Briefe, wenn Geburtstag ist, dann denkt man, oh, ich freue mich, das aufzumachen. Nicht vielleicht wegen den 10-Euro-Schein drinnen, aber wegen den Glückwünschen. So, je nachdem, was es ist, freuen wir uns. Und wir werden heute auch über einen Brief nachdenken, und zwar einen Brief mit Schlüsselinhalten. Deshalb ist es kein Zufall, dass wir den Schlüssel hier auf diesem Brief liegen haben. Brief mit Schlüsselinhalten. Es gibt so manche Briefe im Laufe des Lebens, die sind ganz entscheidend und ganz wichtig. Und es gibt andere Briefe, ja, die, ohne die könnte man wahrscheinlich auch dann vielleicht auskommen. Ich erzähle euch zwei Geschichten. Das sind ganz wahre Geschichten. Zwei reale Briefe, die geschrieben worden sind. Aber manchmal hat es die Post ein bisschen schwer, Dinge rechtzeitig zuzustellen. Man braucht dann ein bisschen längere Zeit. Wer hat das schon mal erlebt? Ein Brief kommt verspätet an. Weiß nicht, wie lange ihr da gewartet habt. Vielleicht habt ihr da 2-3 Wochen gewartet. Adrian schüttelt den Kopf. Noch nie einen Brief verspätet bekommen, scheinbar. Aber vielleicht ein paar andere von uns. Und wisst ihr, was der Weltrekord ist? Wie lange ein Brief gewartet hat, bis es zugestellt wurde? Das werde ich euch jetzt verraten. Der Brief wurde 2009 zugestellt. Der kam von Charles Fleming und er begann mit den Worten: Meine Geliebte. Der Brief wurde aber im Zweiten Weltkrieg an der Front verfasst, 1945. Wie viele Jahre macht das aus? Zustellungszeit 1945 bis 2009. Überlegt, und das ist der echte Brief hier. Das ist der Brief hier, um den es geht. Wie viele Jahre? Ich weiß, die Salome ist sehr gut beim Kopfrechnen. 2009 minus 1945 macht wie viele Jahre? Du bist ganz schnell, oder? Also das sind 55 Jahre bis 2000, oder? Und dann plus 9, das macht? 55 plus 9 macht 64. 64 Jahre lang. Wow. Was hättest du gefühlt, wenn du einen Brief so verspätet bekommst? Ich meine, es hätte ein Heiratsantrag sein können, oder? Stellt euch vor, es wäre ein Heiratsantrag gewesen. Und er kommt jetzt 64 Jahre zu spät an. Weil es war ja my dearest, meine Geliebteste, meine Geschätzte. Ja, der Charles Fleming, hat da lang warten müssen, bis der Brief angekommen ist. Jetzt weiß ich nicht, ob die zwei tatsächlich geheiratet haben oder ob da andere Freundschaften entstanden sind im Laufe des Lebens. Das war nicht ganz herauszulesen aus dem Bericht. Aber es gibt etwas ganz Neues auch. Jetzt gerade am 16. Februar, glaube ich, nicht ein neuer Weltrekord, aber wieder ein Brief, der lange gedauert hat. Der wurde vor 3 Wochen zugestellt. Wann wurde der abgeschickt? Was denkt ihr? Das war nicht so lange wie hier, ein bisschen weniger. Der wurde 1991 abgeschickt und da hieß der Aufkleber von der Royal Mail vom 12. Februar 2016, es tut uns leid, dass dieses Schriftstück verspätet ankommt. Ja, das war ein schöner Trostaufkleber, oder? An der Miss Waters in Bristol in England. Ja, da war eine Bestätigung drin, dass sie tatsächlich die Rechnung für die Urlaubsreise bezahlt hat. Aber sie konnte auch so die Urlaubsreise antreten, aber die Bestätigung der Zahlung hat sie halt dann. Wie viele Jahre später bekommen? 1991 bis 2016 macht wie viele Jahre? 16 plus 9. 25 Jahre. Entschuldigung, ja, 16 plus 9. 25 Jahre. Wow. Wisst ihr was? Ich habe eine Frage an euch. Kann es sein, dass wir manchmal Briefe bekommen, und es ist ein Liebesbrief und wir machen den gar nicht auf? Kann es manchmal passieren? Wir wissen aber, dass die Person uns so sehr von ganzem Herzen liebt, aber der Brief bleibt liegen. Kann es passieren? Ja, mit diesem Brief. Es gibt ja ein ganz großer Brief, das ist das Wort Gottes. Das ist ein Brief an dich und mich. Ist ein Liebesbrief. Eigentlich ist jeder Gedanke in diesem Buch der Gedanke, meine Geschätzte, mein Geliebter. Hier habe ich jetzt ein Bild von dem Buch Offenbarung. Das Buch Gottes ist ein Brief von Gott an uns, ein Liebesbrief, wo er uns ansprechen möchte. Und wir möchten jetzt in der kommenden Serie ganz spezielle Briefe betrachten, die Jesus ganz persönlich Wort für Wort verfasst hat. Da gibt es kein einziges Wort von Menschenhand. Ein direkt verbatim Zitat von Jesus. Liebe so und so. Und dann kommt dann die Botschaft. Und das ist die Botschaft an die sieben Gemeinden. Das sind sieben Sendschreiben, sieben Briefe. Wir kennen die sieben Gemeinden, die dort im Offenbarung Kapitel 2 und 3 verfasst sind. Das werden wir ein bisschen überspringen hier. Ein paar Gedanken, vielleicht holen wir es ein anderes Mal nach im Laufe dieser Serie. Und wenn ihr eine Bibel habt, wo die Worte von Jesus in Rot sind, wer hat das? Ihr wisst, manche Ausgaben im Englischen, das sind the words of Jesus, die Worte Jesu in Rot. Wer hat so eine Bibel? Vielleicht hier sogar dabei. Was fällt euch auf, wenn ihr Kapitel 2 und 3 in Offenbarung aufschlägt? Was fällt uns da auf? Vielleicht hilft uns jemand, die Bärbel, vielleicht hat die Antwort für uns. Was fällt dir auf? Hat noch jemand eine Bibel, wo die Worte Jesu ausschließlich in Rot gedruckt sind? Das ist ganz praktisch, wenn man in die Evangelien geht, ist viel rot, oder merkt man zwischendurch, da ist eine Aussage von Jesus. Das ist ganz spannend. Was fällt uns auf? Für die eine, Bärbel, du bist der Einzige im Raum. Was fällt dir auf bei Offenbarung 2 und 3? Welche Farbe haben die Kapitel von Anfang bis Ende?
Alles rot.
Alles rot. Da gibt's kein einziges Wort von Johannes. Ausschließlich Jesus spricht. Er hat wortwörtlich aufgeschrieben, was Jesus geschrieben hat. Sieben Briefe an die Nachfolger Jesu. Die sieben Sendschreiben. Spannend. Das ist wirklich spannend. Und wir werden jetzt, heute haben wir ein bisschen so den ersten Teil. Und dann werden wir dann pro Predigt eine Gemeinde, eine Empfängergemeinde von diesen Sendschreiben jeweils kennenlernen. So, ich lade euch ein, dass wir das Buch Offenbarung aufschlagen. Und das Thema heute passt wunderbar auch zum Abendmahl. Offenbarung Kapitel 1 möchten wir heute miteinander betrachten. Und ich werde wahrscheinlich viele interessante Gedanken da überspringen müssen, damit die Zeit uns nicht so davonläuft. Aber ich lade euch ein, Offenbarung Kapitel 1 aufzuschlagen. Wir werden eigentlich hauptsächlich da in diesem Kapitel sein und ab und zu mal vielleicht ein Abstecher zu einer anderen Aussage im Wort Gottes. Interessant ist ja, dass Jesus am Ende von dem Buch Offenbarung gesagt hat, dieses Buch soll nicht versiegelt werden. Im Unterschied zum Buch Daniel, wo ganz klar am Schluss steht in Daniel 12 und Vers 4 im letzten Kapitel von Daniel steht, versiegle dieses Buch bis an das Ende der Zeiten. Aber am Ende vom Buch Offenbarung, Kapitel 22, Vers 10 steht, versiegle dieses Buch nicht, denn die Zeit ist nahe. Das bedeutet, das Buch Offenbarung hatte dann Dinge in sich, die für die frühen Christen und für alle Christen durch die Zeitalter von Relevanz waren. Deshalb sollte es niemals versiegelt werden. Das Buch Daniel hatte interessante Dinge, aber die waren erst für die ferne Zukunft der Christen relevant. Und deshalb versiegelt, bis die Zeit angekommen ist, wo das ganz wichtig für die Christen sein sollte, das besser zu verstehen. Aber tauchen wir jetzt in das Buch Offenbarung ein und ich ermutige euch, ihr wisst ja, ein Buch ist unersetzbar. Es ist gut, manchmal seine Handybibel zu haben, wo man nachschlagen kann auf seinem Ding, wenn man suchen möchte. Aber ein Bildschirm kann niemals ein Buch in der Hand ersetzen. Zum Nachschlagen, wenn man ein Wort sucht, super. Aber zum Wort Gottes erleben, ist das Buch unschlagbar. So, wer eine Bibel dabei hat oder wer eine braucht, wir haben Bibeln da hinten. Wer braucht eine Bibel? Weil wir heute im Wort Gottes viel unterwegs sein. Braucht noch jemand eine Bibel? Ich werde keine Bibeltexte an der Leinwand zeigen, sondern vorlesen. Wer braucht noch eine Bibel? Da. Haben wir noch ein paar Leute da? Okay, niemand da. Okay. Aber du kannst noch später aufzeigen, wenn du möchtest. Offenbarung Kapitel 1. Gehen wir dort jetzt in Offenbarung Kapitel 1 hinein und möchten wir ein paar Gedanken miteinander kennenlernen. Und nun die ersten drei Verse. Und hier geht es um einen Kerngedanken. Wie offenbart sich Gott und was mache ich daraus, wenn jetzt Gott mich begegnet? Das ist der Gedanke in Offenbarung Kapitel 1 und die Verse 1 bis 3. Lesen wir jetzt diese Verse zusammen. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und er hat sie durch seinen Engel gesandt und seinen Knecht Johannes kundgetan, der bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus, alles, was er gesehen hat. Gott zeigt also Johannes ganz viel und er sagt, ich möchte treu sein, ich möchte nichts euch vorenthalten. Ich sage euch alles, so wie Gott es mir gezeigt hat. Glaubst du, dass irgendwas, was Gott zeigt, irrelevant ist, nur um Platz zu füllen? Oder hat es immer einen Sinn, wenn Gott etwas offenbart? Alles, was Gott zeigt, hat einen Sinn. Es ist niemals etwas umsonst oder einfach nur, um die Bibel aufzublähen, damit sie nicht zu dünn ist. Nein, jeder Gedanke ist ein wichtiger Gedanke. Ist euch was aufgefallen in diesem ersten Vers? Da liegt ein Geheimnis versteckt, wie Gott es offenbart von anfangs vom Vater, bis es dann bei uns ankommt. Wenn man weiterliest, Vers 3, vielleicht checkt ihr das Geheimnis, das da versteckt ist in den Versen 1 bis 3. Da lese ich jetzt noch Vers 3. Selig ist, der da liest und der da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Es fängt also mit Gott Vater an, merkt ihr das? In Vers 1, dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, Gott Vater. Das heißt, alles geht vom Gott Vater ursprünglich aus. Er gibt es seinem Sohn weiter, Jesus Christus. Wem gibt er das dann weiter? Was sagt Vers 1? Die ihm Gott gegeben hat, ich lese aus der Luther-Übersetzung hier, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und er hat sie durch seinen Engel gesandt, das ist das nächste Glied in der Offenbarungskette, und seinen Knecht Johannes kundgetan. Also, es fängt mit Gott Vater an. Der hat ein tiefes Anliegen. Der möchte uns etwas mitteilen. Er sagt, Jesus Christus, mein Sohn, da gibt es etwas ganz Entscheidendes. Das gebe ich jetzt dir weiter. Er sagt dann irgendeinem führenden Engel, du, da gibt es ein ganz wichtiges Anliegen vom Vater und von mir, das gebe ich dir weiter. Der Engel kommt dann in Kontakt mit Johannes als Prophet und sagt, hier gibt es ein ganz entscheidendes Anliegen, das gebe ich dir weiter, von Gott Vater und vom Sohn Jesus Christus. Und jetzt ist es beim Propheten angekommen, er schreibt die Worte nieder und in Vers 3 wird dann beschrieben, was dann damit geschieht. Diese verfassten Worte steht, selig ist, der da liest. Interessant ist das griechische Wort hier. Denn eigentlich könnte man das so übersetzen, der da laut vorliest. Das heißt, Johannes schreibt es nieder, dann kommt in die Gemeinde und damals hatten bei den meisten kein gedrucktes Buch, da war vielleicht ein Brief einfach und der Leser hat es der ganzen Gemeinde vorgelesen, was hier geschrieben ist. Und jetzt verstehen wir besser, was der nächste Gedanke ist. Und die da hören, das sind die, die in der Gemeinde jetzt dabei sitzen und zuhören, wo dieser Brief laut vorgelesen wird. Und so ist jetzt das Wort bei jedem Mann angekommen, nachdem es laut vorgelesen worden ist und von allen gehört worden ist. Und das ist alles schön und gut, aber der entscheidende Schritt ist, was mache ich daraus? Was hilft es mir, wenn Gott Vater es dem Sohn zeigt? Er zeigt es den Engeln, er zeigt es den Propheten. Die Propheten schreiben es nieder, ihre Worte werden in der Gemeinde laut vorgelesen. Wir als Gemeinde hören diese Worte, aber dann zum Schluss ist nicht dazu kommt, was da steht am Ende von Vers 3. Und behalten, was darin geschrieben ist. Was mache ich daraus, was Gott verfasst hat? Das ist die entscheidende Frage. Gott kann alles unternommen haben, die Propheten alles eingesetzt haben, der Gemeinde alles vorgelesen haben, aber wenn es an meinem Herzen zum Schluss vorbeigeht, ich es nicht behalte, das Wort nicht ergreife, dann war das umsonst. Und Jesus möchte uns heute Vormittag einladen. Wir kommen heute zum Abendmahl. Wäre nicht ein Gedanke überlegenswert? Herr Jesus, wir kennen, dass wir vielleicht viel zu oft dein Wort an uns vorbeigehen haben lassen. Es tut mir leid. Ich bekenne das und das war nicht gut für mich. Und da habe ich vielleicht manche falsche Entscheidungen, manche falsche Worte zum Ausdruck gebracht und vielleicht manche falsche Gedanken gehegt und gepflegt. Herr Jesus, ich komme mit all dem heute und bitte dich um Verzeihung und erwecke du in mir einen neuen tiefen Wunsch, dein Wort zu ergreifen, zu behalten. Interessant ist dieser Gedanke, die Worte zu behalten, wiederholt Johannes am Ende seines Buches. Das muss dann ganz wichtig sein, am Anfang. Gleich am Anfang, wenn wir zu Kapitel 22 und Vers 7 gehen in Offenbarung, behalte den Finger noch in Kapitel 1, und wir kommen ja dort gleich zurück. Aber jetzt im letzten Kapitel des Buches, so in der Mitte ungefähr, kurz vor der Mitte, Kapitel 22 und Vers 7, da kommt dieser Gedanke noch einmal. Da steht, siehe, ich komme bald. In Kapitel 1 stand, siehe, die Zeit ist nahe. Eigentlich die gleiche Aussage. Und was ist, soll daraus entstehen? Welcher Wunsch? Selig ist, der die Worte der Weissagung in diesem Buch bewahrt. Zu Herzen nehmen, auf mich wirken lassen. Was mache ich daraus, wenn Gott sich mich offenbart durch sein Wort? Wir leben in einer Zeit heute, da werden wir so leicht zugeschüttet von allen möglichen Dingen. Und Gott möchte, dass wir das Wort nicht aus der Hand lassen. Gehen wir weiter vielleicht, dann haben wir jetzt den nächsten Verse 4 bis 8. Da beschreibt Jesus jetzt ein bisschen, wer er ist, oder Johannes beschreibt ihn, und was er mit uns vorhat, mit dir vorhat. Ich lese ab Vers 4. Johannes an die 7 Gemeinden in der Provinz Asien. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Das ist der Vater. Und von den 7 Geistern, die vor seinem Thron sind, das ist ein Ausdruck des Geistes Gottes. Und von Jesus Christus, das ist der Sohn, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und Herr über die Könige auf Erden. Also die ganze Gottheit grüßt hier. Zuerst wird der Vater erwähnt, der da ist und der da war und der da kommt. Dann wird der Heilige Geist erwähnt und zum Schluss noch Jesus Christus. Die gesamte Gottheit lässt grüßen. Wow. Überlegt euch, du hast einen Brief im Postkasten, da steht Gruß von der gesamten Gottheit. Den Brief muss man erst sofort aufmachen. Da muss ja ganz was Wichtiges sein, was mein Leben ganz, ganz eng betrifft, wo Jesus was mir mitteilen möchte, die ganze Gottheit. Interessant ist der Gedanke dann in Vers 6. Da vermittelt jetzt Gott ein bisschen so den Einblick, was hat er mit dir vor? Manchmal gehen wir so durch das Leben, eine Woche nach der anderen, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag, eine Woche nach der anderen vergeht und wir fragen uns, was soll das alles? Was ist der Sinn von dem Ganzen? Man fühlt sich vielleicht völlig deplatziert, am falschen Platz, in der Sackgasse im Leben angekommen, entmutigt vielleicht. Aber Vers 6 öffnet ein Fenster, das genial ist. Lass uns das ein bisschen auf uns wirken lassen. Da steht, und uns zu Königen und Priestern gemacht hat vor Gott, seinem Vater, ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wozu hat die Gottheit dich und mich gemacht? Zu losern? Nein. Aber manchmal vielleicht fühlen wir es uns so im Leben. Sackgasse total. Nein, Gott sagt, König und Priester. Jetzt möchte ich ein Beispiel bringen aus dem Alten Testament, um ein bisschen zu zeigen, was vielleicht damit verstanden werden kann. Kennt ihr die Geschichte von Jakob? Er ist inzwischen alt geworden. Sein Sohn Josef ist schon lange in Ägypten, ist dort ein großer Chef geworden, der Vizepräsident, der zweite nach Pharao. Jetzt kommt der Tag, wo dann die Brüder zu ihm kommen und dann outet sich die ganze Geschichte, dass sie jetzt den Papa angelogen haben, 50 Jahre lang oder, nein, 20 Jahre lang ungefähr. Und mit der Zeit dann versöhnen sie sich und dann kommt dann Jakob, also der Papa von Josef und all die Brüder, ziehen nach Ägypten um. Und jetzt kommt die Gelegenheit, wo Pharao Jakob kennenlernen möchte. Wer ist der Papa von diesem großartigen Sohn Josef, der ja der Zweite im Reich ist? Wer ist der Vater von diesem jungen Mann? Er ist inzwischen ja fast schon 40 Jahre alt, der Josef. Und da kommt dann diese Begegnung, wo Jakob, Papa, mit ungefähr 150 Jahren vor Pharao tritt. Pharao wusste, dass die Israeliten Hirten sind. Was war der verachteste Beruf, den man in den Augen eines Ägypters überhaupt haben konnte? Da bist du mehr oder weniger unberührbar. Oh, nein. Da gehen wir aus dem Weg. Wir machen lange Umwege. Ja, nicht in Berührung kommen. Das waren Hirten. Was ist da passiert jetzt? Da passt es. Okay, das war vielleicht die Sparfunktion. Okay. Einen großen Umweg zu machen. Und jetzt kommt der Pharao mit, dass sie Hirten sind. Und das war ja der Grund, warum er Land bekommen hat, ganz weit von der Hauptstadt Ägyptens. Er ist so völlig in die Peripherie, damit sie nichts mit ihnen zu tun haben müssen. Aber das Selbstverständnis von Jakob ist faszinierend. Er, der eigentlich kommt zu dem Weltregenten, das ist so Barack Obama mal 10, oder? Und jetzt bist du damit gerade den Beruf, den Barack am meisten hasst und verachtet. Ja, okay, was sage ich jetzt zum Barack Obama? Ich bin ja niemand, oder? Einer möchte ja ganz weit weg von mir sein. Aber interessant ist, was Jakob im 1. Mose 47 und Vers 10 sagt. Das zeigt uns genau dieses Denken, König und Priester zu sein. Boah, was für ein tiefes Selbstbewusstsein Jakob da hatte. 1. Mose Kapitel 47 und Vers 10. Da lesen wir jetzt die Antwort von diesem einfachen Hirten an den mächtigsten Regenten der damaligen Welt, an den Pharao. 130 Jahre alt ist der Pharao jetzt. Und in Vers 10 sagte, und Jakob segnete den Pharao und ging hinaus von ihm. Überlegt euch das. Er mit dem verachtesten Beruf, den man überhaupt haben konnte, 130 Jahre alt, vielleicht mit ein bisschen Stock, oder vielleicht war er ganz fit, ich weiß es nicht, tritt einfach auf den Pharao, ich habe einen Segen für dich mitgebracht, vom Gott des Universums. Und da gibt er dem Pharao den Segen Gottes. Überlegt euch das. Jakob wusste, boah, König und Priester Gottes zu sein, ist ein Vorrecht. Wir brauchen uns für nichts schämen. Hast du manchmal das Gefühl, dass du ein Underdog bist? Du bist so der Letzte in der Firma, auf den alle trampeln oder auf den niemand hört. Das englische Wort Underdog ist es so ein bisschen so, diese Begriffe da verwendet wird. Hast du manchmal das Gefühl gehabt, man ist nicht freundlich zu dir, du bist ausgegrenzt? Aber in den Augen Gottes sind wir Könige und Priester. Egal, was Menschen denken, wir dürfen ein gesundes Selbstbewusstsein haben. Ich bin ein Kind Gottes. Vor wem soll ich mich schämen? Was Menschen über mich denken, ist ja eigentlich irrelevant. Ich bin ein König und Priester von Gott gemacht worden. Was hat Jesus mit uns vor? Er hat Großes mit uns vor. Egal, wo du im Leben jetzt stehst, Gott hat vor, dass wir ein Segen sind für andere Menschen, König und Priester zu sein. Dann geht es weiter in Vers 7. Jetzt wendet der Johannes wieder den Blick hin zu Jesus, der Allmächtige. Siehe, er kommt mit den Wolken. Und es werden ihn sehen, alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben. Und es werden wehklagen um seinetwillen alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Vers 8. Ich bin das A und das O, spricht Gott der Herr, der da ist und der da war und der da kommt. Der Allmächtige. Das sind ein bisschen so diese Worte, die Mose gehört hatte, als er Gott begegnet in der Wüste, wo Gott sagte, ich bin der Ich Bin. Ich bin der Ewige. Kein Anfang, keine Gegenwart und kein Ende. Ja, alles zugleich bei Gott. Ich bin das A und O, spricht Gott, der Herr, der da ist und der da war und der da kommt. Der Allmächtige. Boah, was für ein Gott wir haben dürfen. Es ist kein Gott, für den wir uns schämen müssen. Es ist ein Gott, der Großes mit dir vorhat. Er möchte das Sackgassendenken aus unserem Gehirn raustun und uns bewusst machen, wir sind Kinder des Allmächtigen. Keiner ist so groß wie er. Herr Jesus, heute kommen wir zum Abendmahl. Manchmal denken wir, Gott ist so klein und kraftlos. Wir haben das Gefühl manchmal, das ist kaum eine Dekoration im Leben. Mehr vermag es nicht. Er ist völlig hilflos ausgeliefert. Nein, er ist der Allmächtige. Er möchte uns zu Königen und Priestern machen, zum Segen für viele Menschen. Herr Jesus, es tut uns leid. Viel zu oft haben wir eine zu kleine Vorstellung, wer du bist. Erwecke du mein Herz mit dem, was du aus mir machen möchtest. Und gib mir ein Selbstbewusstsein, dass ich ein Kind Gottes bin und mich nicht dafür schämen muss. Es ist ein Vorrecht, nicht eine Schande, Christ zu sein. Ja, jetzt wird es dann richtig spannend hier dann, wenn wir weitergehen in den Text. Denn Johannes bekommt jetzt zuerst mal einen Auftrag, dass er jetzt Briefe bekommen wird, die er an die 7 Gemeinden senden soll. Verse 9. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses von Jesus. Also er war jetzt Gefangener auf der Insel Patmos. Wir werden gleich eine Karte sehen. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune. Also große Stimme. Und die sprach, was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die 7 Gemeinden, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Das war die Stimme vielleicht. Viel schöner. Also was ich jetzt gesagt habe. Schauen wir uns kurz die Karte an. Wir befinden uns in Baden-Württemberg, das schönste Bundesland. Im Süden, nein, in ganz Deutschland. In ganz Deutschland. Oh! Jetzt habe ich mich verbrannt hier. Wir befinden uns im Süden Deutschlands. Das schönste Gebiet hier in Mitteleuropa. Und die 7 Gemeinden sind hier unten. Wer war schon mal in der Westtürkei in dieser Gegend? Da gab es einmal vor Jahrzehnten, glaube ich, so irgendeine Studienreise mit der Jugend aus Ulm. Und die 7 Gemeinden sind alle hier an der Westküste von der Türkei. Vielleicht könnte man, jetzt haben wir Israel-Reise dieses Jahr, vielleicht könnte man eine Reise ein anderes Mal zu diesen 7 Städten auch machen. Das wäre ganz interessant und dort die Orte besichtigen. eine Woche oder 10 Tage. Und wenn wir das ein bisschen näher anschauen, Patmos liegt also hier, also wenn ich zurückgehe jetzt, jetzt mache ich einen Ausschnitt von dieser Gegend hier, so Patmos liegt ungefähr da und die 7 Gemeinden hier, so wie wir es hier sehen werden, 7 Gemeinden so angeordnet. Das war jetzt eine Insel mit Bergbau, weil er sagt hier um des Wortes Gottes willen bei Johannes dort. Das heißt, er war strafversetzt. Wegen seines christlichen Glaubens war er dort. Und vielleicht musste er im Bergwerk arbeiten, wir wissen nicht. Aber er war auch alt, er war vielleicht schon über 90 Jahre alt zu diesem Zeitpunkt. Und interessant ist die Reihenfolge. Denn die Reihenfolge, den Postbote, wenn er alle diese 7 Städte bedienen wollte, war genau wie hier die Reihenfolge in der Bibel. Also es hätte mit Ephesus angefangen, dann wäre der Postbote nach Smyrna gegangen, dann nach Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und zum Schluss Laodicea und dann zurück zum Ausgangsort. Das wäre der einfachste und kürzeste Weg, alle 7 Destinationen zu bedienen. Und das ist die gleiche Reihenfolge, die jetzt diese 7 Sendschreiben haben. Das ist ja ganz interessant. Das Spannende ist ja, wenn wir jetzt diese 7 Gemeinden kennenlernen werden, dann gibt es eine historische Ereignisse, die mit jeder Gemeinde vor Ort damals verbunden war. Dann symbolisiert jede Gemeinde auch eine Epoche in der Weltgeschichte von der damaligen Zeit bis Jesus wiederkommt, bis ans Ende. Und darüber hinaus noch als drittes können wir von jeder Gemeinde immer geistliche Impulse für uns heute mitnehmen. So geben wir 3 interessante Perspektiven, die wir jede Gemeinde betrachten können. Die historische Perspektive, die prophetische Perspektive und dann die geistliche Perspektive noch dazu. Auf jeden Fall, wir werden jetzt dann immer eine Gemeinde pro Predigt kennenlernen. Interessant, wie es jetzt weitergeht. Jetzt ab Vers 12 ist richtig interessant, oder wenn man das noch dann die Predigt dann abschließen. Begegnung mit Jesus und ihre Auswirkung auf mich. Denn jetzt blickt Johannes Jesus ganz persönlich Auge ins Auge. Hast du mal überlegt, wie so eine Begegnung sein würde, wenn es dir geschehen würde? Jesus offenbart sich dir und du siehst ihn Auge zu Auge. Und hier beschreibt Johannes ein bisschen, was er erlebt hat. Eine ähnliche Beschreibung haben auch andere Propheten gemacht, zum Beispiel Jesaja in Kapitel 6 in seinem Buch oder Hesekiel in Kapitel 1, wo sie auch Gott begegnet sind. Also lesen wir weiter ab Vers 12. Und ich wandte mich um zu sehen nach dieser Stimme, die gerade diese 7 Gemeinden aufgezählt hatte, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter. Und mitten unter den Leuchten einen, der war einem Menschensohn gleich, angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee und seine Augen wie eine Feuerflamme. Und seine Füße wie Golderz und das im Ofen glüht und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Und er hatte 7 Sterne in seiner Hand und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint, in ihrer Macht. Bleiben wir kurz da stehen. Wie würde es dir gehen, wenn du Jesus so begegnest? Sonne strahlt so hell, das Gesicht strahlt so hell wie die Sonne. Aus dem Mund geht ein zweischneidiges Schwert, die Stimme ist wie Wasserrauschen, die Füße wie Golderz, die Augen wie Feuerflammen und das Haar auf dem Haupt wie weiße Wolle. Wie würde es dir gehen? Wir begegnen Jesus auch heute, symbolisch, im Abendmahl, ist der gleiche Jesus. Wie würde es dir gehen, wenn du Jesus so begegnen würdest, wie Johannes hier beschrieben hat? Würde es eine Begegnung sein, die dir jetzt innerlich Ruhe schenkt, innerlich Frieden schenkt, innerlich Gewissheit schenkt? Oder würde es eine Begegnung sein, wo du denkst, das würde vielleicht unangenehme Gefühle in mir auslösen. Ich weiß nicht, wie es mir da wirklich gehen würde. Wie würde es mir gehen? Oder eine Mischung davon. Nehmen wir die Augen zum Beispiel als Beispiel jetzt. Die Augen wie eine Feuerflamme. Feuer ist ja das gleiche wie Wärme, oder? Feuer hat Wärme. Das heißt, wenn Jesus dann ihn angeschaut hat in Johannes und stell dir vor, du bist in den Schuhen von Johannes und er schaut dich an, da kommt etwas Warmes rüber. Du spürst die Liebe Gottes. Er liebt dich und möchte das Beste für dein Leben. Die Dinge, die vielleicht jetzt schiefgegangen sind, möchte er mit und für dich in Ordnung bringen. Deshalb sind wir beim Abendmahl heute auch da. Augen wie Feuerflamme, da muss eine ganz intensive Liebe verspürbar sein, wenn wir da in diese Augen schauen. Aber zugleich, Augen wie Feuerflamme, will uns auch bewusst sein, da gibt's keinen Winkel in meinem Herzen, den ich da irgendwie jetzt, von diesem Licht ausschalten kann. Da wird jede Winkel meiner Seele beleuchtet. Es gibt keinen Bereich in meinem Leben, den Gott nicht kennt. Und vielleicht wissen wir, dass es da einen Bereich im Leben gibt, die uns nicht gut tun, die Jesus mit uns in Ordnung bringen möchte, bereinigen möchte. Das Gleiche mit dem Angesicht. Sonne bringt auch Wärme und Licht. Diese Wärme wäre die Liebe Gottes, aber zugleich blendet es uns mit diesem reinen, hellen Licht, wo wir spüren, ich bin ein Sünder. Ich stehe vor einem heiligen, allmächtigen Gott. Wer bin ich? Ich bin ein Niemand. Ich zerschmelze so richtig. Ihr wisst ja, wenn man in die Sonne hineinschaut, was man ja nie machen soll, aber du weißt, als Kind manchmal so ganz kurz rüber und dann wieder weg. Aber nur einen Augenblick merkt man, dass man kurz dann ein bisschen, nicht blind, aber es ist dann beeinträchtigt, oder? Und nur ein ganz kurzer Blick. Ja, stellt euch vor, Jesus begegnet dich mit der Intensität dieser Sonne. Ja, Wärme auf der einen Seite, aber dann eine Leuchtkraft, die auch in jeden Winkel meines Herzens hineinscheint. Und ich weiß, ich kann nichts vor Gott verstecken. Nichts vor Gott kann ich verstecken. Vielleicht lesen wir einen Text in Hebräer Kapitel 4 und Vers 13, weil gerade dieser Gedanke, denke ich, gut ist, wenn wir beim Abendmahl sind. Dieser Gedanke, ich kann vor Gott nichts verstecken, letztendlich. Hebräer Kapitel 4 und Vers 13. Und interessant ist im Vers davor, dann spricht auch Paulus über das Wort Gottes, dass es wie ein zweischneidiges Schwert ist, was auch hier in Offenbarung gerade erwähnt wurde. Aber Vers 13 möchten wir jetzt lesen, da steht, und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen Gottes, dem wir Rechenschaft geben müssen. Das ist vielleicht ein ernüchternder Satz jetzt. Es gibt nichts, was wir verstecken können. Nichts. Es gibt keine weißen Lügen, die ich da irgendwie bringen kann, um meinen Weg durchs Leben leichter zu machen. Es gibt keine krummen, schwarzen Geschäfte, die ich machen kann, die Menschen vielleicht nicht entdecken oder das Finanzamt nicht entdeckt. Geht alles nicht bei Gott. Gott kennt alles. Es macht keinen Sinn, sie vor Gott zu verstecken. Wenn wir vor diesem Wesen stehen, dann müssen wir nur kapitulieren und sagen, ich, arme Sünder, sei du mir gnädig. Und mit dem möchten wir heute auch zu Jesus kommen, beim Abendmahl. Herr Jesus, wenn ich dann alle die Winkel in meiner Seele nachdenke, da gibt es so manche dunkle Ecken auch, wo ich nicht möchte, dass dein Licht hineinleuchtet, aber ich möchte es dir heute alles geben. Ich möchte dich um Vergebung bitten, Herr Jesus, um deine Gnade. Wasche mich rein. Und er wird es auch tun. Wie hat jetzt Johannes reagiert, als er jetzt vor diesem Wesen stand? Das lesen wir Vers 17. Vielleicht können wir jetzt besser verstehen, warum es ihm so ging. Vers 17. Und als ich ihn sah, das ist das Ergebnis jetzt, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Ich glaube, es würde uns anders auch nicht gehen. Es wäre so überwältigend, diese Herrlichkeit Gottes, diese Allmacht Gottes, wäre so intensiv für uns, dass wir gar nicht anders könnten wie Johannes. Dem Daniel ging es auch so und dem Hesekiel auch. Da stand auch, sie fielen wie tot zu den Füßen. Aber die gute Nachricht ist, wie reagiert Jesus jetzt darauf? Da steht jetzt in Vers 17, wenn wir weiterlesen. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht. Ist das nicht eine gute Rückmeldung? Wir begegnen Gott so intensiv. Wir fühlen unsere Vergänglichkeit, unsere Sündhaftigkeit. Und dann kommt Jesus rüber und berührt dich auf deine Schulter und sagt, fürchte dich nicht. Hab keine Angst. Ich bin ja dein Freund. Ich bin der Erste und der Letzte, steht da weiter im Text. Und der Lebendige. Ich war tot und sieh, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Oh, genau so möchten wir heute zum Abendmahl kommen. Wir kommen zu Jesus heute und er sagt zu dir und mir, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte. Ich bin der Lebendige. Herr Jesus, wir möchten dir alles geben, wo wir wissen, das hat uns nicht gut getan. Wir möchten nicht um Reinigung bitten, um Vergebung der Schuld bitten. Du bist der Lebendige, schenke mir Leben. Schenke mir Vergebung, schenke mir Kraft. Das ist der Sinn beim Abendmahl. Und jetzt zum Schluss in diesem Kapitel, schließt er dann ab in Vers 19, sagt Jesus jetzt zu Johannes, schreibe, was du gesehen hast und was ist und was geschehen soll danach. Schreibe das auf. Und so haben wir Kapitel 1 da. Jesus möchte uns begegnen. Jesus möchte, dass wir zu ihm kommen heute und unsere Schuld und Sorgen bei ihm ablegen. Er schenkt uns Vergebung. Er schenkt uns Leben. Ist das nicht eine gute Nachricht? Es gibt keinen Grund, in eine Sackgasse zu landen und zu bleiben. Vielleicht kann man manchmal in eine Sackgasse landen, aber es gibt keinen Grund, dort zu bleiben. Jesus ist der Allmächtige. Er ist der Letzte und der Erste. Glaubst du nicht, dass er dein Leben in der Hand hat? Dass er dich so führen kann, dass alles zum Besten wird? Zum Segen für dich und für andere? Natürlich. Und deshalb kommen wir mit Freuden zu Jesus heute und sagen, Herr Jesus, mein Leben gehört dir erneut. Bitte dich, segne mich. Amen.